Ich wünsche euch alle gottesreichen Segen an diesem Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf. Das Ding ist, das ist meine Heimatstadt hier. Ich bin in Lauenburg aufgewachsen. In der Berliner Straße erst und dann nachher in der Breslauer Straße. Und ich fahre fast jedes Jahr mit meiner Mutter und meiner Frau hierher, weil ich einfach diese wundervolle Stadt, ich muss immer zum alten Turm gehen, über den Blick in die Ferne, die Unterstadt. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Und ich hätte fast mal vor 23 Jahren oder so, da hat ein Bruder mich fast mal vermitteln können nach Lauenburg. Ich weiß nicht, ob das die Gemeinde oder eine andere war damals. Und dann ist das irgendwie durch Umstände ist das nicht dazu gekommen. Und jetzt bin ich sehr dankbar, dass ich doch jetzt hier endlich mal sein darf und Wort Gottes weitergeben darf in meiner Lieblingsstadt. Ich liebe Lauenburg. Ich habe eben gemerkt, dass ihr einen ziemlichen heiligen Ernst habt beim Beten so. Also da mangelt es an Oberflächlichkeit. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Es mangelt an Oberflächlichkeit. Und auch bei den Liedern habe ich gemerkt, so ja, es gibt verschiedene Stile von Liedern. Das sind dann eben mehr Lieder für Leute in unserem Alter. Aber auch da mangelt es an Oberflächlichkeit. Und da kommt so ein heiliger Ernst rüber. Und dann merke ich schon, preis den Herrn, da muss man da keine Mauer mehr einrennen. Das steht dann schon, das ist schon mal sehr gut. Und ich habe in den Gebetsanliegen das eine oder andere gehört, wo ich dachte, Mensch, dann ist genau richtig, was Gott mir gezeigt hat für den heutigen Morgen. Zunächst mal ein paar kleine, ganz kleine Anmerkungen zu meiner Person. Ich habe gesehen in eurer Internetseite, da war ein Bild mit den Hells Angels und das könnt ihr nicht wissen, aber eigentlich würde man mich damit in Gefahr bringen. Weil wenn das einer von denen sieht und er sagt, was macht der da? Der schmückt sich mit fremden Federn. Und dann stehen die bei mir an der Tür und halten mir eine Pistole am Kopf. So, ich war nicht bei den Hells Angels, aber viele von meinen Ex-Freunden sind da jetzt mittlerweile. So, und ich bin vor 40 Jahren ausgestiegen aus den Kreisen. Ich war damals kein Mitläufer, sondern ich war ein Macher. Ich war einer von denen, die geprägt haben und nicht, die sich haben prägen lassen. Ich bin immer eher so ein Typ gewesen. Ich war immer eher in der vorderen Reihe als in der hinteren Reihe. Aber ich habe trotzdem komischerweise in all der Zeit, als ich noch kein Christ war, immer an Gott geglaubt. Und wenn ich in Not war, habe ich auch gebetet. Und ich habe auch das eine oder andere erlebt, wo ich mir sagen musste, einmal habe ich einen Motorradunfall gehabt, den ich nicht hatte. Da bin ich überfahren worden und ich bin im Motorrad. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, da rauszukommen. Und stand da plötzlich so, und ich hätte eigentlich tot sein müssen. So. Da habe ich schon gedacht, so, da passt einer auf dich auf. Das habe ich schon so gedacht. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Gott, aber mein Leben, das hat überhaupt nicht damit übereingestimmt, gar nicht. Ich habe ein schlimmes Leben geführt, aber auch das ist nichts Besonderes. Also man ist jetzt kein besonders schlimmer Sünder, wenn man in diesen Kreisen ist. Ich habe viel später, da war ich mit einem frisch bekehrten Bruder im Herrn, da war ich bei seiner Mutter und die haben da eine Gartenparty gehabt, da waren die ganzen anständigen Leute aus der Umgebung und da habe ich das erste Mal mitgekriegt, dass anständige Leute, die ich als Unbekehrter so verachtet habe, genauso schlimm sind. Die Witze, die gemacht haben, die Ehebrüche, die sie da gepriesen haben, ihre Saufpartys, die sie da angepriesen haben, dachte ich, Mensch, die sind da fast noch schlimmer als ich früher. So, das nur dazu. Ich habe mich dann bekehrt. Ich bin jetzt ungefähr 40 Jahre oder so auf dem Weg. Ich habe mich bei der Kieler Woche bekehrt. Das ist so ein Fest in Kiel mit viel Segelbooten und mit Regatten und aber auch viel Alkohol und viel Musik. Und da habe ich mich bekehrt. Da hat ein Bruder mich zum Herrn geführt. Also ich will damit nur sagen, alle Kreise kann man erreichen mit dem Evangelium. Und ich bin dann seitdem nie wieder weggegangen von Jesus. Aber die ersten Jahre, ich sag mal so, wenn man sich bekehrt, dann ist man gerettet, aber dann fängt der Weg eigentlich erst an. Dann kommen die ganzen charakterlichen Mängel und also ich weiß das bis heute nicht, was schlimmer ist, ob man mehr ein Mensch ist, der sich von anderen total manipulieren lässt, oder ob man einer ist, der andere manipuliert. Ich war einer, der andere manipuliert hat. Und was für Gott jetzt schwerer ist, den Menschen zu verändern, auf jeden Fall musste ich durch viele Erfahrungen gehen. Habe viele Dinge falsch gemacht als Christ und habe auch schmerzliche Erfahrungen machen müssen, wo ich in den Spiegel gucken musste und sagen kann, was hast du dir da schon wieder erlaubt? So. Und aber auch immer wieder die Erfahrung, dass Gott gnädig ist und vergibt und einen immer weiterführt. Und dann war ich irgendwann mal Ältester in der Gemeinde und irgendwann war ich mal für 7 Jahre Pastor. Ich war Pastor von einer großen Gemeinde, wenn ich alles täuscht, waren wir teilweise über 100 Leute oder so. Und in dieser ich habe bestimmt vieles gepredigt, was richtig war, aber mein Leben war immer noch geprägt von meinem alten Leben. Ich habe also Machtmissbrauch gemacht, habe die Gemeinde teilweise unterdrückt, habe Dienste willkürlich verteilt, habe Leute willkürlich ignoriert, habe wirklich Dinge gemacht, wo ich mich heute sehr für schäme und bin dann auch kläglich gescheitert. Und das war auch gut so. Preis den Herrn, dass ich gescheitert bin. Weil als ich dann unten war auf der Nase, zum Glück meine Frau hat zu mir gehalten in der Zeit, ist auch nicht selbstverständlich. Und dann konnte ich mich langsam wieder aufrabbeln und mal darüber nachdenken, was hast du dir überhaupt die ganze Zeit erlaubt? Was hast du da überhaupt gemacht mit den Menschen? Und dann hat Gott in seiner Supergnade eine Tür aufgemacht nach Itzehoe und da konnte ich Jugendarbeit machen für 8 Jahre und die war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also ich muss immer bei der Wahrheit bleiben. Als Pastor war ich mega unerfolgreich, bin gescheitert. Die Jugendarbeit ist aufgeblüht in der Gemeinde, aber wahrscheinlich auch, weil ich dazugelernt hatte. Und parallel dazu habe ich noch in einer anderen Gemeinde in Heigendorf bei uns in der Nähe auch Jugendarbeit gemacht und das war eine tolle Zeit. Aber da hat Gott mich auch irgendwann rausgenommen und jetzt bin ich mit Unbekehrten, habe ich die ganze Zeit jetzt zu tun, im sozialen Dienst. Und kann direkt an der Front, also sagen wir so, in der Gemeinde war es einfacher. Da hatte ich das mit bekehrten oder auch nicht bekehrten Kindern und Jugendlichen zu tun. Und da war der Auftrag ganz klar, bring ihnen das Wort Gottes bei, mach was Interessantes mit ihnen. Und das hat Gott gesegnet, das hat funktioniert. Und jetzt habe ich fast nur mit unbekehrten Humanisten zu tun. Das ist sehr anstrengend. Die haben von ihrem Anspruch, sind sie ganz doll am Evangelium dran. Aber sie adaptieren das für sich und lassen Jesus daraus. So. Und dann bringen sie aber auch noch andere Dinge rein, die gar nicht gehen, die gar nicht überhaupt nicht gehen, die sowas vom Teufel sind. Braucht ihr nur das in die Politik gucken, was da jetzt alles für Türen aufgemacht werden, in die Finsternis. Und da muss ich dann auch manchmal ein klares Wort sagen. Oder ich habe auch Gespräche mit Leuten im Einzelnen und kann denen irgendwie Gebet zusprechen und kann mit denen über den Herrn reden. Aber es ist nicht ganz so einfach. Ich bin jahrelang zu den Rockern gegangen, habe da missioniert, das war ziemlich einfach. Und bei den Humanisten, das ist nicht so einfach. Ja, genau. Die sind gut und die machen alles richtig. Für die ist das unerträglich, dass sie einen Erlöser brauchen. Was, da ist einer für mich am Kreuz gestorben? Für meine Nee, geht nicht. Okay, jetzt bin ich hier, endlich in meiner Heimatstadt. Das wurde aber auch Zeit. Halleluja, danke Herr, dass ich endlich hier sein darf. Endlich angekommen, endlich wieder in der Heimat. Und ich möchte euch eine ermutigende Predigt geben. Das, nicht, dass ihr denkt, das mache ich immer so, ich komme irgendwo hin, wo ich neu bin und dann, nee, manchmal da habe ich auch schon Predigten, da habe ich gedacht, oh, die lernen dich bestimmt nie wieder ein. Aber hier habe ich tatsächlich ausdrücklich vom Herrn, also man könnte das Thema beschreiben, es sieht viel besser aus, es ist viel besser, als es aussieht, die Situation gerade. So, in einem Gebet gehört, wir sind überaltert, in einem anderen, Herr, lass uns wieder wachsen. Den ersten Zahn ziehe ich euch jetzt gleich sofort. Ihr seid nicht überaltert. Ihr seid die mit der Power. Ich bin 63. Ich komme jetzt in die Zeit rein, wo es richtig losgeht. Bei Mose musste warten, bis er 80 war oder so. Oder 84, weiß ich nicht. So, der war 80. Und als er dann endlich starb, 40 Jahre später, da sagte er noch kurz vor seinem Tod, meine Augen sind nicht schwach geworden, meine Kraft hat nicht nachgelassen. Da gibt es da zwei andere, Josua und Kaleb. Der hatte mit 85, hat er gesagt, ich trage das Schwert noch genauso wie mit 40. Der normale 40-jährige Mann von heute ist ja auch schon total schlapp und kann das Schwert gar nicht tragen. Wir sind eine Zeit lang sind wir in die Viking-Szene, also bei dem Mittelalter. Szene sind wir reingegangen als Wikinger. Horst war auch da mal mit, mein Freund Horst. Und da haben wir auch Schwertkampf so mit stumpfen Schwertern gemacht. Das macht Spaß. Und dann haben wir auch mal die Waffenrüstung angezogen. Da kann man sich das mal so vorstellen. Du setzt den Helm auf, hast einen Schuppenpanzer an und dann kannst du dir mal vorstellen, was Paulus sich dabei gedacht hat bei der Waffenrüstung. Aber der Josua und Kaleb, die mit 85 haben die das Schwert noch so getragen wie mit 40. Und Paulus, das sage ich immer wieder gerne, Paulus, der war wahrscheinlich auch über 60, wir wissen das nicht ganz genau. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Kaiser Nero, der hatte eine Macht, da kann Putin und Biden nur von träumen. Biden, der kann nicht einfach sagen, ich lasse den mal vor die Löwen da werfen oder so, das geht nicht. Wenn der da irgendwelche Leute zusammentreiben lässt an der Grenze von Mexiko, dann kriegt er auch Bericht von seiner eigenen Partei. Und selbst Putin kann nicht einfach jeden Milliardär in Gulag stecken und kann machen, was er will. Da sind auch Leute, die ein bisschen gucken, auch wenn der schon viel Macht hat. Aber der Nero, da war gar keiner. Wenn einer einen falschen Pups gemacht hat, dann war der gleich bei den Löwen oder ist auseinandergezogen worden von zwei Stieren oder was auch immer, was der sich ausgedacht hat an Unerfreulichkeiten. Und dieser Nero mit dieser unglaublichen Macht, mit dieser Macht, die wir uns kaum vorstellen können, dass ein Mensch so viel Macht hat, dieser Nero, ich sage immer, der geht weinend auf die Knie und muss sagen, ich kriege den Paulus nicht ruhig, den müssen den Kopf abpacken, es geht nicht anders. Ich kriege den nicht ruhig. Der hatte so viel Machtlosigkeit Paulus gegenüber. Paulus, der hat einfach nicht den Mund gehalten. Der hat mit seinen, vielleicht war er mittlerweile 70, hat er so eine Power gehabt, dass der Nero, der mächtigste Mann der Welt, der konnte ihn nicht bestechen, der konnte ihm keinen Landsitz in Sizilien kaufen oder irgendwas. Das Einzige, was ihm einfiel, war Kopf ab. Was für eine schwache Lösung für so einen mächtigen Mann. Was für eine schwache Lösung, oder nicht? So, deshalb, alle, die über 60 sind, so wie ich, eure Zeit ist jetzt da. Ihr seid die, die mit der Power, ihr seid die, die wissen, wie man betet, oder nicht? Amen. Ihr seid die, die den jungen Leuten, die noch in die Gemeinde kommen werden, und die werden kommen, die müssen das doch von irgendeinem lernen. Sollen sie das von den Politikern jetzt lernen? Von denen kein einziger oder fast keiner den Mund aufkriegt, lass uns mal gegen, als die Corona-Krise kam, lass uns mal beten oder so. Den Islamisten da in der Türkei, die machen das. Die lassen mal für Regen beten. Das kriegen die Christen nicht fertig. So, auch die christlichen Parteien nicht. So, sollen sie das von denen lernen? Sollen sie das in der Schule lernen? Was lernen die? Die Schule, die war jetzt ein Jahr lang quasi durch Corona geschädigt. Was lernen die Kinder denn in der Schule? Es gibt keinen Gott, wir stammen vom Affen ab. Seid stark in euch selber. Bildung ist alles im Leben. Und ich sage euch was, unsere Zeit, die kommt jetzt. Gerade die von euch Älteren. Ihr werdet alle gebraucht werden. Und wir haben nicht den Auftrag, depressiv in der Ecke zu sitzen. Ich bin schon so alt, es geht mir. Nein, wir haben den Auftrag, die Kraft, die in uns ist, weiterzugeben. Und wenn wir jünger sind, ich sehe ja auch Jüngere hier, fühlt euch auch angesprochen. Eure Zeit ist auch da. Ich fange mal an. Die Aussendung der 72 Jünger. Jesus sendete 72 Jünger aus. Steht im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Und da sagt er einmal im ersten Vers, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Das tut ihr ja. Ihr betet und ich auch und viele andere Christen auch in meiner Heimatgemeinde in Preetz. Da beten wir auch dafür, dass Gott Leute schickt, dass Gott Leute hinzutut, damit die Arbeit getan werden kann, dass Menschen fürs Evangelium gewonnen werden, ewig gerettet werden und mit uns zusammen den Herrn loben und preisen können. Das ist schon mal gut, dass man das betet. So, da wollen wir aber nicht bei stehen bleiben. Jetzt schickt er sie los. Ich sende euch wie die Lämmer unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden. Ein anderes Mal sagt er, nimmt Tasche und Geldbeutel mit und den Stab. Mal sagt er dies, mal sagt er das. Was lerne ich daraus? Den einen benutzt Gott bei den Rockern, den anderen bei den Politikern, den anderen bei den Hausfrauen. Jemand benutzt er bei Intellektuellen. Irgendjemand schickt er zu den Umweltschützern, einen anderen schickt er zu den Tierschützern, irgendeinen schickt er zu den Leuten, die unter Brücken schlafen. Nicht jeder von uns hat den gleichen Auftrag, aber wir haben den gleichen Heiligen Geist. Amen. Und manche schickt er dazu, in der Gemeinde vor allen Dingen zu lernen und nicht so viel draus zu gehen. Und einen anderen schickt er, dass er prophetisch reden kann oder dass er Eindrücke bekommt, dass er Träume hat. Wobei diejenigen, die prophetische Eindrücke haben, Träume haben, die sind jetzt nicht von der Pflicht befreit, auch Unbekehrten das Evangelium weiterzugeben. So. Es gibt Leute, die profilieren sich, kennt ihr bestimmt nicht, aber ich kenne Leute, die profilieren sich entweder im Lobpreis oder als Prophet. So, Hauptsache, sie haben keinen Kontakt mit Unbekehrten. Und ich sage mal, wenn ein Christ keinen Kontakt mit Unbekehrten hat, dann stimmt was nicht. Jesus war der größte Christ aller Zeiten und er hatte ganz viel Kontakt mit Unbekehrten. Und Paulus, der ist nicht zu den Juden gegangen, nee, der ist nach Athen gegangen. Zu diesen Typen, die da irgendwelche Statuen angebetet haben. Das heißt also, jeder von uns hat auch mehr oder weniger den Auftrag, Menschen zu erreichen, nur der eine halt sehr offensiv, so wie ich zum Beispiel, und andere mehr still. Beides ist vom Herrn, aber er sendet uns aus. In unsere Familien, zu unserem Arbeitsplatz. Und wenn ihr dort ein Kind des Friedens seht, so wird euer Frieden auf ihm ruhen. Wenn nicht, so wird euer Friede sich wieder zu euch wenden. In demselben Haus bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt an einen Arbeiter, ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Das heißt also, wenn Gott, zum Beispiel meine Frau und ich haben jetzt gerade vom Herrn den Auftrag, Mutter, Schwiegermutter, das sind Sachen, da kann man sich nicht raus wegducken. Das sind Verpflichtungen, die man einfach vor Gott hat. Und da muss man halt gucken, wie man das jetzt macht, dass man sich da auch nicht aufreibt, aber dass man da ist. Ich kann jetzt nicht die ganze Welt retten. Meine Mutter ist jetzt gerade Hauptthema und meine Schwiegermutter. Die sind jetzt gerade mehr Thema in unserem Leben. Aber es wird auch, werden auch andere Zeiten mal wieder kommen. Oder unsere Kinder. Und das mag sein, dass du eine Nachbarin hast, wo du gerade dran bist, dann such keine neue Nachbarin. Wenn die offen ist fürs Evangelium, dann bleib da einfach dran. Und er sagt eben, wir sollen nicht von Haus zu Haus gehen, sondern da, wo wir den Auftrag, wo wir merken, dass das funktioniert oder wo Gott in Arbeit ist, lieber eine Sache zu Ende bringen, als sich verzetteln. Ich kenne so viele Christen, die sich auch verzetteln. Habe ich auch gemacht früher. Ich konzentriere mich lieber auf wenige Dinge, aber die dann richtig. Wenn ihr in eine Stadt kommt wo sie euch aufnehmen, dann esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, ne? Die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus und sprecht auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab. Ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, aber es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen als an einer solchen Stadt. Also Gott bietet immer die Gnade an und wenn die Gnade nicht angenommen wird, dann haben wir da nichts mehr mit zu tun, dann ist das seine Sache, dann kommt auch irgendwann das Gericht. Und jetzt kommt Jesus, jetzt kommen die Jünger zurück und jetzt sagt Jesus, weh dir, Chorasin. Jetzt spricht er ein Fluch aus über die Städte, die das Evangelium nicht angenommen haben. Und im Vers 17 kommen die Leute zurück. Die 72 kamen zurück voller Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sagte zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über alle Gewalt des Feindes. Also erstmal wurden hier Kranke geheilt und jetzt auch noch Macht über die Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Darüber freut euch aber nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch vielmehr, dass euch ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Und dann freut sich Jesus im Heiligen Geist und jubiliert. Aber mir kommt es vor allen Dingen auf den letzten Satz an. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das habe ich auch aus einer Predigt, aus einem Gebet rausgehört. Danke, Herr, wir leben hier in einem guten Land und wir sind gerettet. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, wo wir heute Morgen hierher gefahren sind, durch diese herrliche Landschaft. Ich habe schon andere Landschaften gesehen. Ich habe auch Städte gesehen, wo Müll und wo Elend war. Ich war schon an Orten auf dieser Erde, wo es nicht so schön ist wie hier. Wir haben sehr viel Grund, dankbar zu sein und auch, dass wir hier keine Verfolgung haben. Ich brauche das nicht, ich brauche keine Verfolgung. Ob sie noch kommt, weiß ich nicht, ich hoffe es nicht. Könnte sein bei der neuen Regierung, ich weiß es wirklich nicht. Aber brauchen tue ich das nicht. Ich bete nicht, Herr, gib mir Verfolgung oder so, ich möchte wirken für dich, Herr. So, ich bete für die Regierung, dass der Herr sie segnen möge und dass sie richtige Entscheidungen treffen in ihren falschen Entscheidungen, dass der Herr so viel tut, wie es überhaupt nur geht. Aber ich sehne mich nicht nach Verfolgung, außer dass man sowieso den Spott, und es gibt ja immer Gegenwind irgendwie in irgendeiner Form, wenn wir als Christen offenbar sind. Aber hier ist davon die Rede, wir sollen die Kranken heilen und wir sollen die Macht, wir sollen gegen den Feind, wir haben Macht über den Feind. So, dann müssen wir einfach ganz klar feststellen, in Deutschland haben wir das fast gar nicht im Augenblick, richtig? Die Situation ist, Gemeinden schrumpfen. Wir beten mit Kranken, die werden nicht gesund. Letztens ist ein guter Freund von mir an Krebs gestorben. Ich habe wirklich verzweifelt am Bett gestanden. Mann, warum wird er jetzt nicht geheilt? Hinterlässt eine Witwe, die ihn geliebt hat. Hä, warum? Dann ist ein anderer Freund von mir, der mich zum Herrn geführt hat, der ist schon seit 20 Jahren gelähmt und liegt da, wird nicht geheilt, stirbt aber auch nicht. Ich will jetzt keinen Unglauben hier proklamieren. Ich will nur sagen, ich muss feststellen, dass zurzeit dieser biblische Level, den Jesus hier angekündigt hat, nicht da ist in Deutschland. Zumindest nicht in Deutschland. Ich kann nicht für China sprechen oder Afrika. Ich spreche jetzt nur für unser Land und auch für Schleswig-Holstein. Und das gilt dann vermutlich auch für Lauenburg, genau wie es für Kiel gilt. Dass wir einfach wir müssen einfach mal ganz klar sagen, Herr, wir stehen hier, wir glauben an dich, wir singen deine Lieder, wir beten. Und Fakt ist, wenn es hier ein Bildzeitungsreporter reinkäme und ein Sternreporter und ein Reporter von RTL und so, die würden jetzt sagen, sagen Sie mal, wie ist die Heilungsquote bei Ihnen in der Gemeinde? Ja, Wie ist die Bekehrungsquote? Wie viele Leute werden gerettet pro Jahr, so ungefähr? Sagen Sie mal kurz. So, dann müssen wir sagen, müssen wir alle sagen. So, aber wisst ihr was? Der Tenor meiner Predigt ist, es ist viel besser, als es aussieht. So, mit manchen der Aussage, was jetzt kommt, habe ich schon Leute geschockt. Als die Corona-Krise kam, oh, die Gemeinden, kommen so viele Leute nicht mehr und es ist also furchtbar. Dann sage ich, ist doch gut, jetzt wird alles offenbar. Jetzt wird offenbar, wer wirklich den Weg mit Jesus gehen will und wer sich sofort einschüchtern lässt von irgendwelchen Umständen. Und außerdem, ich habe euch erzählt, ich bin als Pastor gescheitert. Ich habe Machtmissbrauch getrieben. Und in der Zeit hat sich die Gemeinde ein bisschen gespalten. Ein kleiner Teil hielt zu mir und der größte Teil hat sich gegen mich gewendet. So, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich viel, viel Mist gebaut, aber auch nicht nur. So, in der Zeit ist mein Freund Horst, der da hinten sitzt, hat sich um mich gekümmert und hat mich ein bisschen aufgebaut. Ich war in Lübeck und habe da gepredigt und dann habe ich erzählt, so, ja, in Kiel läuft das gerade nicht so gut. Und dann sagte Horst, wir kannten uns schon lange vom Sehen, wir haben uns immer angegrinst. Der sagte, weißt du was, hast du Lust, bei mir Mittag zu essen? Ja. So, und seitdem sind wir befreundet. Das ist jetzt über 20 Jahre her. So, ihr kennt doch bestimmt die eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ihr seid nicht mehr länger meine Knechte, ihr seid meine was? Richtig. Und da habe ich mir gedacht, was sind Freunde? Ein Freund ist einer, der zu dir hält. Ein Freund ist einer, den du vielleicht auch mal ein Jahr nicht siehst. Es gab schon Zeiten, da haben wir uns ein Dreivierteljahr oder so nicht gesehen. Aber das endet aber an der Freundschaft nicht. Oder meine Frau hat eine Freundin in Süddeutschland, das ist schon vorgekommen, dass sie sich 3 Jahre nicht gesehen haben. Und da waren wir wieder da. Das war so, als wenn kein Tag vergangen ist. Das ist Freundschaft. Und ich habe mal auf dem Missionskutter in Kiel, da hatte ich mit einer Schwester im Herrn ein Gespräch und die hat so rumlamentiert und so komisch geredet und so. Und dann kriegte ich so vom Heiligen Geist, ich glaube, es war vom Heiligen Geist. Ich sage, hast du eigentlich eine Freundin? Und sie war so, ja, die Schwester. Ich sage, nee, ich will von dir wissen, hast du eine Freundin? Hast du eine Frau, mit der du zusammen richtig gute Gemeinschaft hast? Ja, mit der bete ich da und so. Nee, ich sage, ich will, ob du eine Freundin hast. Ja, ich bin total einsam. Siehst du, das wollte ich hören. Oder anderes Beispiel. Ich war ja mal in der Gemeinde, ich bin mit der Gemeinde, aus der ich als Pastor gescheitert bin. Mittlerweile bin ich ja mit denen wieder gut, schon lange und manchmal predige ich da auch. Und dann habe ich denen auch erzählt, genauso wie in Itzehoe und überall das gleiche Phänomen. Wenn Leute vom Herrn abkommen irgendwie und nicht mehr so gut drauf sind und Glaubensprobleme haben und nicht mehr kommen, dann habe ich den einen oder anderen mal getroffen. Und dann war die Hauptanklage, denn du weißt du was, von der Gemeinde meldet sich kein Mensch bei mir. Ist sicher nicht immer so. Sicherlich gibt es auch andere Fälle. Aber es ist erschreckend häufig. Und das habe ich da auch gesagt. Ich sage, was nützt das, wenn wir die ganze Zeit proklamieren, wir glauben an Jesus und wir haben den Heiligen Geist, aber wo es drauf ankommt, wo es um die Wurst geht, da funktioniert das nicht. Ich nenne euch ein anderes Beispiel. Ich bin im sozialen Dienst. Und da wurde letztens mit Recht moniert, dass es Leute gibt im sozialen Dienst, bei Unbekehrten jetzt, die haben eine total gute Ausbildung. Die wissen, wie man Kranke besucht, wie man Leute pflegt. Die wissen, wie man Gesprächsführung macht, wie man Trauerarbeit macht. Und im täglichen Leben funktioniert es nicht. Die haben das alles intellektuell, haben eine super Arbeit geschrieben und sind im persönlichen Leben totale A. Und dann, ich spreche jetzt nicht weiter, so wurde das da gesagt. Und dann sagte eine kompetente Mitarbeiterin, ja, das ist leider so in unserem Job, dass es eben auch solche Leute gibt. Und da habe ich gedacht, im Reich Gottes ist das ja ganz ähnlich. Es gibt Leute, auch ich gehörte zu denen, ich gehörte nicht mehr jetzt. Ich habe Wort Gottes gepredigt und ich habe ein paar alte Predigten von mir gehört. Ich glaube, da war viel Gutes dabei. Aber mein persönliches Leben, in meinem persönlichen Leben war ich das nicht. In meinem persönlichen Leben, da musste ich wirklich eine Menge von Bosheiten und von Hochmut und was weiß ich ablegen. Und ich sage euch was, das ist, was jetzt gerade passiert, die Corona-Krise, dass Leute aus der Gemeinde weggehen, dass Gemeinden zerbrechen, dass Pastoren wie ich scheitern und wechseln vom Fenster, das ist doch gut. Das ist super. Jesus hat gesagt, Spaltungen müssen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Durch mich ist auch eine gekommen, weh mir. Ich habe auf die Ohren gekriegt, war gut. Ich habe mich wieder gefangen mit Gottes Gnade. Er hat mich wieder aufgerichtet. Andere, das muss jeder Pastor oder jeder, der gescheitert ist, mit sich selber abmachen. Ich habe meine Lehre daraus gezogen. Ich habe gesagt, Herr, weißt du was? Ich möchte in diese Freundschaft, in diesen Freundschaftslevel jetzt reinkommen. Ich möchte mit den Christen, mit denen ich Gemeinschaft, Freundschaft haben. Ich möchte, dass, wenn die ein Problem haben, dann bin ich für sie da. Und dann kommt keine Strafpredigt oder irgendwas, wenn es mal sein muss, könnte es mit der und der Sünde zu tun haben, natürlich, aber nicht so der hier und schon gar nicht von oben runter. Was ich halt betrieben habe, war eben auch Machtmissbrauch. Und das ist eben ein deutsches Problem, glaube ich auch. Wir haben aus der Kaiserzeit noch und Adolf, wir waren halt so geprägt, da musste mal einer Macht ausüben und das wurde dann teilweise ein bisschen von der Gemeinde so übernommen. Ich glaube, Gott möchte, dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander gute Gemeinschaft haben, oder nicht? So. Und der eine ist halt ein Pastor, der eine ist halt ein Lehrer, der eine ist halt ein Prophet, aber alles auf Augenhöhe. Und wenn ich merke, wenn ich irgendwo bin und da ist einer, weißt du einfach, wer ich bin? Und ich habe die und die Bücher geschrieben und ich bin da schon und so, das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert es, wie du im täglichen Leben bist. Und damals, als ich noch Pastor war, eins habe ich richtig gemacht. Da habe ich immer gesagt, ich kann hier predigen, was ich will, wie ich wirklich drauf bin, das erfahrt ihr, wenn ihr mich kennenlernt im täglichen Leben. Das hatte ich damals schon erkannt, nur ich habe leider noch nicht so danach gelebt. Aber Gott hat viel Gnade. Ich kann das so wie Paulus, der hat gesagt, ich habe früher die Christen verfolgt und ich habe früher die Christen drangsaliert. Und dafür habe ich, ja schon, teilweise. Und Gott hat mich da rausgeholt aus dieser falschen Haltung. Ich habe damals Jesus schon im Herzen gehabt, ganz klar. Und ich war auch mit dem Herrn unterwegs. Aber leider habe ich da falsche Prioritäten gehabt. Und Jesus sagt hier, Mensch, freut dich, wenn du Vollmacht hast. Die haben wir ja noch gar nicht. Ich habe das einmal erlebt oder zweimal, dass ein Dämon geschrien hat, wo wir gebetet haben. Und einmal, da ist auch einer ausgefahren irgendwie. Und ich habe vielleicht 20 Mal erlebt, dass wir mit dem Kranken gebetet haben. Auch einmal mit dem Krebskranken sogar, und wo Heilung dann kam. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die meisten Gebete, das war echt demütigend. Wir haben ich habe einen unbekehrten Kollegen und da habe ich für eine Sache gebetet, ist nicht erhört worden. Dann habe ich in mehreren Fällen so. Und da war ich wirklich ein bisschen frustriert. Also, hey, was ist los? Und hat Gott mir gezeigt in meinem Leben, wo es mangelt. Aber es ist so, man muss mal ganz ehrlich sagen, das ist der Ist-Zustand. Aber ich möchte, dass es nicht so bleibt. So, und dass jetzt gerade die Gemeinden so aufgemischt werden, seit 10 Jahren ungefähr. Ja, seit 10, 15 Jahren ungefähr. Das ist ein Prozess, den hat Gott initiiert. Der Teufel lässt sich macht er ganz viel, ja, das tut er. Das hat er auch gemacht, als er Judas inspiriert hat, Jesus zu verraten. Und dass Jesus am Kreuz, aber was Judas und auch vor allem der Teufel nicht auf dem Schirm hatte, war, dass genau das die Erlösung bewirkt hat. Und dass es jetzt so viel Spaltung gegeben hat und Streit untereinander. Das musste alles offenbar werden. Überleg dir mal, Gott schickt einen wunden Drogensüchtigen, der an der Seele vielleicht missbraucht, was weiß ich, alles mögliche, der ist total verletzt, der kommt in eine Gemeinde und da wird ganz heilig Halleluja gesungen, ganz heilig und alles ist perfekt. Und dann lernt er die Leute ein bisschen näher kennen und merkt, Zwietracht, Spaltung, Theater untereinander. Und wisst ihr was, Gott, das hat er sich eine Zeit lang angeguckt, ich weiß nicht wie lange, nach dem Krieg so, jetzt reicht's. Und dann hat er die Corona-Krise geschickt und andere Dinge auch schon vorher oder hat sie zugelassen, wie auch immer. Das möchte ich nicht beurteilen, da habe ich auch keine Erkenntnis drüber, aber er hat es zugelassen. Und diese ganzen Dinge, die passieren, und wenn dann ein kleines, vielleicht ein relativ kleines Häuflein überbleibt, das werden dann Freunde sein. Das werden Leute sein, die sich lieb haben untereinander. Die treffen sich in Naumburg auf der Straße, das ist bei euch ja bestimmt auch so, und den Strahl, man nimmt sich in den Arm und freut sich. Wir sind in einer kleinen Gemeinde in Preetz, die ist auch nicht groß, auch viele Leute, die älter sind. Und ich freue mich immer, wenn ich die sehe, wirklich. Ich freue mich wirklich, wenn ich die sehe. Ich freue mich. Ein Bruder, der hat früher immer gestört, wenn wir Jugendstunde gemacht haben. Mittlerweile ist er so lieb geworden. Und selbst bei dem freue ich mich jetzt, wenn ich ihn sehe. Und ich sage dem Pastor und Preetz immer, ich sage, du wirst sehen. Die Zeit wird kommen. Der Herr wird hier noch Leute reinbringen. Wenn er mit diesem Prozess ganz fertig ist. Eine andere Bibelstelle, die kommt mir jetzt gerade so in den Kopf. Ihr wisst, dass in der Bibel steht, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Ne, steht in der Bibel. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Nein, also ich interpretiere diese Bibelstelle mal. Ich glaube, bevor Gott sich die Welt vornimmt, mit ihren ganzen Gender und mit ihren ganzen hier Abtreibung legal machen und was war, und Drogen sollen sie legal gemacht und was war auch alles da an Unerfreulichkeiten und Kriminalität wird sich weggeduckt. Clans lässt man machen und was weiß ich so, diese ganzen Sachen. Und wenn du irgendwie mal was sagst, dann bist du gleich ein Querdenker. Du wirst ja mundtot schon gemacht und so. Bevor Gott sich die vornimmt und da Gericht drüber ausübt, kommt erstmal die Gemeinde dran. Und das ist die ganze Zeit jetzt passiert. Und ich glaube, dass das Gericht in erster Linie bei den Leitern erstmal anfing. Ich bin selber ein gutes Beispiel dafür. So, ich hab da eine Gemeinde XY in einer fremden großen Stadt in Deutschland. Ich habe da manchmal Predigten gehört und da habe ich immer so ein bisschen gedacht, da ist so ein kleiner hochmütiger Touch dabei. So. Und später habe ich gehört, die Gemeinde ist total zerspalten und die gehen alle aufeinander los und ein kleiner Teil ist jetzt dahin und dahin. Da habe ich gedacht, weißt du was, ich habe das damals schon gerochen und ich habe das damals schon gemerkt, da ist so ein kleiner hochmütiger Touch. Oder ein anderes Beispiel, unsere Tochter ist Krankenschwester, auch in einer großen fremden Stadt in Deutschland. Und sie war in einer großen Gemeinde und da war jemand, der hatte eine ganz große Not. Der hatte seine ganzen Papiere vergessen und was weiß ich. Und meine Tochter, die kannte den sehr gut. Und dann hat sie in der Gemeinde gefragt und der ist durchgedreht und war in der Psychiatrie jetzt. Und da hat meine Tochter in der Gemeinde gefragt und hat gesagt, ist irgendein Mann bereit, zu dem hinzugehen und sich um den zu kümmern? Weil ich als Frau bin da zu dicht dran und so. Und dann hat sie sie hat rumtelefoniert und gemacht und getan. Und das Ende von der Wurst war, meine Frau und ich sind nach Berlin gefahren, haben uns gekümmert, weil keiner da war. Das habe ich dann auch in Kiel erzählt, in der Gemeinde. Dann sage ich, ja, ihr betet für einen Tsunami des Heiligen Geistes. Wenn der Tsunami des Heiligen Geistes noch nicht mal bei so kleinsten Dingen funktioniert, da ist ein Mann in Not und da wird gebeten, könnte dem helfen oder er findet sich keiner. Ich will jetzt nicht sagen, dass in dieser Stadt kein einziger Christ sowas machen würde. Meine Tochter kennt natürlich nur eine begrenzte Anzahl, aber sie kannte viele Christen. Und die waren dabei, Bibelschule und Jüngerschaftsschule und Halleluja, Prophetenschule. Und dann ist da mal einer in richtiger Not, wo man mal so richtig sich die Finger und die Schuhe schmutzig machen muss. Und dann findet sie keinen. Meine Tochter wollte sich kümmern, haben wir gesagt, du lass mal, der war auch verknallt in meiner Tochter, so lass mal ein bisschen, schick da mal lieber einen Christen ran, hat sich keiner gefunden. Und das ist das, was ich, meine Botschaft, auch, was ich überall auch sage. Es kommt auf das Eingemachte, es kommt darauf an, dass das unter uns funktioniert. Sonst funktioniert gar nichts. Wir müssen totale Liebe untereinander haben. Und wenn Leute in Not sind, ganz praktisch, dann will Gott, verlangt doch gar nichts Schlimmes von uns. Er verlangt doch nur, dass wir dann wirklich Liebe üben. Im Johannesevangelium lesen wir sehr viel davon. Im 15. Kapitel steht das Gebot der Liebe. Wie mich mein Vater liebt, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebote halte, bleibt in meiner Liebe, bleibe ich auch in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Ja, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht mehr, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ihr von meinem Vater gehört habt, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gibt. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Dann spricht er noch vom Hass der Welt und dass der Heilige Geist in uns wirkt. Aber ich will meinen Finger in dieser Predigt auf die Liebe und auf die Freundschaft legen. Ich habe schon seit vielen Jahren so auf dem Herzen, es wird immer stärker. Es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde verschiedene Dienste haben. Es ist wichtig, dass wir die Dinge, die Paulus anmahnt, Propheten, Worte, Erkenntnis und was wir da alles haben, den fünffältigen Dienst, das ist alles wichtig. Aber wisst ihr was, das ist alles good for nothing, wenn wir keine Freunde sind. Und ich sage immer gerne, bei den Unbekehrten und in der Gemeinde, eine Sache wird total überbetont, Leiterschaft, Dienste, die machen uns wichtig, die können uns wichtig machen. Und in der Welt ist das genauso, in der Politik überall dasselbe Theater. Was uns radikal unterscheidet oder unterscheiden sollte von der Welt ist, dass wir die Liebe haben. Das ist der Hauptunterschied. Und wenn ich Liebe habe, zum Beispiel unser Pastor in Preetz, der ist irgendwie 75 oder so. Ich habe sehr große Achtung vor dem Mann und ich sehe den geistlich ganz klar über mir. Und ich nehme seine Autorität an, weil er die Autorität von Gott hat. Und er dominiert mich nicht, sondern er begegnet mir auf Augenhöhe. Ein richtiger Mann im Herrn. Letztens hatte ich einen Bruder bei uns zu Besuch, der war 90. Der hat 70 Jahre oder 75 Jahre, geht er seinen Weg mit Jesus bereit. Der braucht nicht sagen, ich bin Leiter oder ich bin hier, seine Autorität und die Kraft, die er ausstrahlt, der redet kein Wort darüber. Der ist super bescheiden, aber die hat er. Ein Pastor hat mal gesagt, der Heilige Geist und Autorität ist so wie Geld. Da redet man nicht drüber. Das hat man oder hat man nicht. Aber da redet man nicht drüber. Leute, die immer von ihrem Geld reden, haben gesagt schon, Und Leute, die dauernd betonen, welche Gaben sie haben und so, da geht Alarmstufe rot. Letztens schickte mir einer, das muss ich echt sagen, habe ich Horst im Auto immer erzählt, da schickte mir einer eine YouTube-Predigt über irgendein Thema und dann hat der Pastor da erzählt, ja, er hat die und die Dienste und seine Frau macht das und seine Kinder sind in den Diensten und er muss Predigttermine, wenn jemand ein Gespräch mit ihm haben möchte, muss er sich 2 Wochen vorher anmelden, im Terminkalender und dann hat er seine Dienste, ich habe ausgeschaltet, ich habe gesagt, Junge, erzähl das der Pago, aber nicht mir. Aus dem Alter bin ich raus, das brauche ich nicht mehr. Ich brauche so einen Quatsch nicht. Da kann die Predigt, die da noch so gut sein, das hat mich nicht mehr interessiert. Dann habe ich eine andere Predigt rausgesucht von einem demütigen Bruder über das gleiche Thema und da habe ich mich drüber gefreut. Also ich mache das immer so, wenn ich Sport mache, dann höre ich mir eine Predigt an. Das war so ein Tag. Und ich bin vielleicht auch mal so gewesen. Vielleicht nicht ein bisschen anders, aber das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, das sind echte Beziehungen untereinander. So, und ich möchte euch sagen, ihr habt gerade keinen Pastor, habe ich mitgekriegt. Das ist gar nicht schlimm. Ja, seid ihr da? Habt ihr den Herrn Jesus? Sind hier Leute, die predigen? So wie ich jetzt gerade? Ja. Ich komme auch gerne wieder davon machen. Ja, gut. Es kann gut sein, dass die Situation im Augenblick unbefriedigend ist. Das will ich euch jetzt auch nicht ausreden. Aber die Situation ist viel besser, als man meinen möge. Weil der Herr ist gerade voll in Arbeit. Der hat die Dinge, irgendjemand, wer hat mir den ersten Brief geschrieben, das warst du. Da habe ich doch geschrieben, ja, das sind Dinge, die passieren halt, haben wir alle erlebt. Ich kenne keine Gemeinde, wo keine Spaltung passiert ist. Aber ich habe jetzt häufiger gehört, dass aus diesen Spaltungen echte Beziehungen hervorgehen. Dass Leute intensiver miteinander Gemeinschaft haben. Da fällt mir wieder ein Beispiel ein. In Itzehoe war ein Ehepaar, die hatten beide eine schlimme Scheidung hinter sich. Er wurde von seiner Frau betrogen, die hat Jugendarbeit gemacht und hat sich mit einem von den jungen Männern eingelassen. Und die Frau, die er später geheiratet hat, die hat das gleiche erlebt, nur umgekehrt mit ihrem Ex-Mann. Die beiden kamen in die Ehe und ich habe die beiden kennengelernt. Ich habe selten in meinem Leben so ein glückliches Ehepaar kennengelernt. Und dann habe ich sie so gefragt, ihr strahlt immer so viel Frieden und Freude. Dann sagt sie, weißt du was, wir sind in unserer alten Ehe, da haben wir Fehler gemacht und so. Und wir sind jetzt sehr sorgsam miteinander. Wir gehen jetzt viel sorgsamer miteinander um, weil wir wollen das nicht normal erleben, was wir in unserer ersten Ehe erlebt haben. So, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, man darf nie wieder heiraten oder so, keine Ahnung. Da war das so, dass die abgefallenen Partner sich geschieden haben und die sind dann nach vielen Jahren zusammengekommen. Was ich aber damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass nach so einer Gemeindespaltung und nach so einer Corona-Krise und nach so einem Weggehen von Leuten, die Leute, die dann durchgehalten haben, dass die eine intensivere Beziehung zueinander bekommen und dass sie intensiver Gemeinschaft miteinander haben, dass sie sich mehr wertschätzen, dass der kleinere Kreis sich mehr wertschätzt. Und weißt du was, wenn dann Leute reinkommen von draußen, die werden das merken. Ich will damit ja nicht sagen, dass vorher keine Liebe da war oder der Heilige Geist nicht da war, das will ich damit nicht sagen. Aber ich will sagen, Gott hat es zugelassen und in der Bibel steht ganz klar, es muss alles offenbar werden. Es müssen Spaltungen kommen, wie denen, durch denen sie kommen. Aber in Lübeck haben wir Spaltung erlebt. In Kiel wurden Sachen gespalten. Aber was dann dabei herauskommt. Ich war eine Zeit lang auch in der Heigendorfer Gemeinde Jugendarbeit gemacht. Ich habe also in Itzehoe und in Heigendorf parallel zueinander Jugendarbeit gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit. Und jetzt sind wir viele Jahre schon in Preetz. Und ich bin irgendwann mal während der Corona-Zeit wieder mal in meine Heigendorfer Gemeinde gegangen, weil ich einfach Sehnsucht hatte. Und dann bin ich da reingekommen und da haben die sich so gefreut, mich zu sehen. Da habe ich gedacht, so muss das sein. So muss das sein. Ich kann mich nicht zerteilen. Also Gott hat uns so geführt, dass wir jetzt in Preetz sind. Aber ich habe mich so gefreut, die Leute wiederzusehen. Und wenn das gegeben ist, dann hat der Herr wirklich die Möglichkeit, was zu tun. Und deshalb glaube ich, dass die Zeit, die jetzt kommt, das wird eine gute Zeit sein. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, in der Welt, da ist jetzt ganz viel Angst vor Klima, vor dies und jenes. Ich brauche diese Angst nicht zu haben. Erstmal wird vieles in der Bibel schon vorhergesagt. Das heißt, wir sind vorbereitet. Und zum Zweiten haben wir doch sowieso den Herrn. Und wenn er, das sind so viele gute Dinge in seinem Wort verheißen, die wir nehmen dürfen. Und dann glaube ich, dass es tatsächlich passieren wird. Ich hatte einen großen Schmerz, als mein Freund letztens gestorben ist, aber ich glaube, es wird die Zeit kommen, da werden wir auf die Kranken die Hände legen und die werden gesund werden. Und ich glaube, wir werden das erleben, dass Dämonen ausfahren. Das glaube ich. Ich glaube, dass das kommen wird. Ich glaube, dass die Zeit kommen wird. Weißt du was, Gott, vielleicht als letztes. Ihr kennt alle das Beispiel von Gideon. Da habt ihr bestimmt schon viele Predigten darüber gehört. Ich auch schon. Gideon will die Feinde bekämpfen und zieht mit einem Heer von Tausenden, 30.000. Und dann sagt Gott, das sind viel zu viele. Nimm mal alle weg, die Angst haben. Und dann hat er nur noch 10.000. Das ist immer noch viel zu viele. Und dann ist dann Wasser. Und die Gesitteten, die machen so. Ich habe das schon öfters vorgemacht, da verzichte ich jetzt drauf. Die stürzen sich hin und schlabbern, wie die Hunde. Und dann würde man jetzt sagen, okay, also die Schlabberleute, das ist schon ein bisschen peinlich. Ne? Ich lach mal. Die Schlabberjungs, ihr geht mal auch nach Hause, ne, und übt erst mal, wie man richtig trinkt. Nee, Gott sagt zu Gideon, die nimmst du dir. Das sind die richtig Entschiedenen. Die sind die Etikette egal, die wollen nur trinken. Die wissen, wie wichtig das ist, um zu kämpfen, dass man auch genug Flüssigkeit in sich hat. Und sagt, geht, das kann nicht dein Ernst sein. Ja doch, die anderen schickst du jetzt auch nach Hause. Okay. Und dann kennt ihr ja die Geschichte mit den Hörnern. Und dass dann auch der eine von den Feinden sagt, ich sah ein Brotleib. Und der andere sagt, das ist Gideon. Und Gideon hört das im Gebüsch, oh, wenn sogar die Feinde wissen schon, dass wir siegen werden. Das hat ihn sehr ermutigt. So, und deshalb haben wir auch das Wort Gottes. Und ich sage euch was, dass hier Spaltung passiert ist und dass hier Leute weggegangen sind. Das ist nichts weiter als das Schwert Gideons. Der Brotleib, der rollt schon. Die Erweckung kommt schon. Wie sie kommen wird, das weiß ich nicht. Wie viele, ich weiß es nicht. Vermutlich werdet ihr mit den Räumen dann nicht mehr rauskommen. Wahrscheinlich müsst ihr dann mehrere Gottesdienste machen. Keine Ahnung, was der Herr noch in der Zukunft tun wird. Aber eins weiß ich, das wird nicht so bleiben, wie es ist. Ich möchte abschließen mit einem Bild, das ich mal hatte. Und das ist wirklich, das ist schon am Eintreffen. Ich habe mal einen Traum gehabt und da habe ich eine Billardplatte gesehen. Die war aber ganz lang und die war nicht wie eine normale Billardplatte. Die hatte zwar auch so einen Rand wie eine Billardplatte, aber erstmal waren die Kugeln viel kleiner. Dann hatte die keine Stoffbespannung, sondern die war einfach nur ganz glatt und der Boden, die Fläche, die war wie eine Straße, leicht gewölbt. So. Und in der Mitte waren ganz viele kleine Kugeln. Und dann fing das ganze Ding an zu rütteln. Und immer mehr Kugeln rollten entweder dahin oder dahin. Und dann kriegte ich auch sofort, schon während des Traumes oder danach, die Auslegung, die Kugeln sind die ganzen Christen, die noch so im Nirgendwo schweben, irgendwie so, die so ein bisschen noch nicht ganz entschieden, aber alles ganz easy. Preis den Herrn, Halleluja. Und plötzlich kommt irgendwas, irgendeine Anfechtung, irgendeine große Anfechtung. Und die einen werden durch die Anfechtung richtig doll entschieden und sagen, Schluss mit dieser weichen Welle, Schluss mit diesem nicht ganz dabei oder mit den Fragen oder mit den Bedenken, die ich noch hatte, richtig ernst zu machen. Und die anderen, die sagen, das wird mir jetzt zu heavy. Das sind die zu Jesus gesagt haben, weißt du was, dass du mit dem Abendmahl, das ist uns jetzt zu heftig, dein Blut trinken, dann nee. Und da gingen viele von ihm weg. Und dann fragte Jesus, wollt ihr auch noch gehen? Und er sagte, Petrus, du hast Worte ewigen Lebens. Und die auf die Seite rollen, das sind die zu Jesus sagen, du hast Worte ewigen Lebens. Und als die Corona-Krise anfing und auch andere Dinge, jetzt kommt als nächstes, könnt ihr, das ist jetzt keine Endzeit-Untergangsprophetie, aber eins ist ganz klar, es wird eine richtig teure Zeit kommen. Zeichnet sich schon ab, es wird eine Arbeitslosigkeitswelle kommen in den nächsten Jahren. Die Wirtschaft wird immer mehr gebeutelt werden und Menschen werden immer mehr auch in äußere Nöte kommen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann können wir den Leuten Antwort geben. Können wir sagen, weißt du was, du kannst Frieden haben in Gott und der Herr kann dich auch durch schwierige Zeiten durchtragen, weil wir das selber in unserem Leben auch schon erlebt haben. Dann, das ist die Zeit, wir können uns jetzt schon mal die Ärmel hochkrempeln, weil wir werden viel Arbeit bekommen mit Leuten, die totale Angst haben vor der Zukunft, weil sie ihren Job verloren haben. Wir werden Leute reinbekommen, die seelische Probleme haben, weil niemand sie lieb hat, weil Vater und Mutter, die haben immer nur gearbeitet und immer nur Fernsehen geguckt und irgendwelche Sachen. Wir werden mit Leuten zu tun haben, die Früher, da waren es ja nur die Drogensüchtigen und die Alkoholiker oder so. Jetzt werden Leute reinkommen, die keinen Lebensmut mehr haben, die vollkommen perspektivlos sind. Und wisst ihr was? Das ist unsere Zeit. Und da gibt's keine Überalterung. Gar nicht. Mama, stell dir vor, ich bin da in die Gemeinde in Lauenburg gegangen. Da waren mehrere ältere Leute und die waren nicht so depressiv wie die anderen alle. Die haben mich angestrahlt. Die haben mich in den Arm genommen und ich habe jetzt wieder Mut gefasst. Ich verstehe das gar nicht. Tja, aber man muss doch heute jung sein und dynamisch und man muss in die Politik gehen und man muss... Nee, du, die waren alle ganz entspannt und die haben so eine Liebe ausgestrahlt. So und ich hatte das Gefühl, die lügen mich nicht an. Wenn ich die Politiker höre, die lügen mich alle an. Und bei denen habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die sagen die Wahrheit. Das ist das, was auf mich zukommt. Bereitet euch schon mal vor innerlich. Gott ist dabei. Und es ist viel besser, als es im Augenblick aussieht. Und vielleicht schickt Gott euch auch wieder Pastor. So. Aber wisst ihr was? Pastoren haben nicht den Stellenwert, den ich mir damals rausgenommen habe. Ein Pastor ist nur einer von vielen. Ein Pastor ist einer, der soll der Gemeinde dienen, der soll mit der Gemeinde gute Gemeinschaft haben. Aber es wurde zu viel Last auf den gelegt und auf seine Familie. Und eigentlich, Paulus hat immer mit dem Team, hat er immer gedient. Und er hat gedient. Und dann auf Augenhöhe. Und nicht so hier. Ich muss noch schließen mit einem lustigen Statement. Vor 4 Jahren aus meiner Gemeindebewegung ist ein Pastor angehalten worden auf der Polizei, auf der Straße, weil er zu schnell gefahren ist. Und dann sagt der Polizist so, Sie sind zu schnell gefahren. Zeigen Sie mal ein Papier. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin Pastor der und der Freikirche. Mir völlig egal, sag ich mal dann auf. Also, wir sind nicht wichtig und wir sind wichtig. Wisst ihr, wie ich meine? Für Gott sind wir wichtig, aber nicht so wichtig, wie manche nehmen sich zu wichtig und manche denken, sie sind zu unwichtig. Und ich sage euch was, jeder von euch ist super wichtig. Wir sind wichtig für die, die kommen werden und es ist viel besser, als es im Augenblick aussieht. Gott ist dabei, was Gutes zu machen. Das Einzige ist, bin ich jetzt bereit dazu oder nicht? Und ich vermute mal, ihr seid bereit. Amen. Gott segne euch reichlich. Amen.